Habsburger Basics Teil 2. In dieser Folge von Die Kronleuchter. A, E, I, O, U plus Ultra.
In unserer letzten Basics-Folge haben wir ja damit geendet, dass wir euch versprochen haben, mit Friedrich III. Und seinem Sohn, dem Maximilian I., weiterzumachen. Und das werden wir heute auch tun.
Ja, so ist es. Der Kaiser Friedrich III. Ist vielleicht in diesem Jahr, wir haben gerade 2023, wenn ihr das später anhört, war etwas in den Medien Anfang des Jahres, weil sein beliebter Wahlspruch A-E-I-O-U, der auf sehr vielen Gebäuden in Österreich und darüber hinaus versehen worden ist, entschlüsselt worden ist oder es eben einen neuen Forschungsstand gibt, was das bedeuten könnte. Nämlich die aktuelle Deutung ist
Amor electus inuistis ordinor ultor. Und das heißt?
Also geliebt von den Erwählten, gefürchtet von den Ungerechten. Das war eben ja ist, glaube ich, in irgendeiner Urkunde entdeckt worden. Es gibt aber noch eine andere bekannte zeitgenössische Leseart, die, glaube ich, von irgendwem von seinem Hofstaat kommt, die ist Austria est imperare orbi universo. Also
es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen.
Und das, finde ich, nimmt schon hinweg, worum es in dieser heutigen Folge gehen wird. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Interpretationsarten von diesem Spruch, aber nicht so schnell. Starten wir mal am Anfang.
Ja, wir gehen zurück in das Jahr 1440. Da erfolgte nämlich am 2. Februar die Wahl Friedrichs zum römisch-deutschen König. Wie es dazu kommt, dass man zum König gewählt wird, das haben wir euch ja schon in der ersten Basics-Folge erzählt.
Ja, und der Friedrich ist Herzog Friedrich V. von Steiermark, Kärnten und Krain, der älteste Sohn von Herzog Ernst dem Eisernen und der Kimburgis von Masowien. Und er wurde jetzt zu König Friedrich IV. Im Jahr 1452 erfolgt dann die Krönung Friedrichs zum Kaiser. In dieser Zählung ist er dann Friedrich III.
Also ist jetzt ganz schön verwirrend mit den ganzen Nummern und was weiß ich nicht alles.
Ja, das ist eine Sache, die man halt oft bei den Habsburgern hat, ist, dass sie eben in unterschiedlichen Territorien, in unterschiedlichen Funktionen und Herrschaften eben andere Zählungen haben. Also der Friedrich war eben als Herzog der 5. diesen Namens, als König der 4. und weil eben der römisch-deutsche König Friedrich der III. Eben nie zum Kaiser gemacht worden ist, ist ihm der jetzige Friedrich als Kaiser Friedrich III. Ist oft verwirrend, hat man ganz viele Territorien so, aber wenn man eben so internationale Dynastie wird, ist das eben ja part of the game, sagen wir mal. Wir arbeiten aber jetzt mit der Ranghöchsten eben, mit der Kaiserlichen, also ihr braucht euch nicht verwirrt fühlen.
Ja, also Friedrich III.
Friedrich III.
Um das jetzt noch einmal gesagt zu haben. Die erste Amtshandlung von Friedrich III. War jetzt eben die Bestätigung vom Privilegium Maius. Das haben wir auch schon in der ersten Folge kurz einmal angeschnitten.
Also wir haben sie in der vorigen Folge schon gesagt, dass eben die Habsburger, nachdem sie in der Goldenen Bulle ohne Erzamt ausgegangen sind, basierend auf dem Privilegium Minus der Babenberger, also des ersten Hauses Österreich, sich das Privilegium Maius, also Privilegium Minus, das kleine Privileg, Privilegium Maius, das große Privileg, eben gefälscht haben, um sich damit unter anderem den Titel Erzherzog einzustreifen. Das ist damals nicht anerkannt worden, aber jetzt, wo der Friedrich Kaiser ist, erkennt er das jetzt einfach an. Und auch die Kurfürsten machen das 1453 und somit wird das eben gültiges Reichsrecht.
Ja, das war das eine. Und das zweite hat mit der Kirche zu tun. Da gab es nämlich eine kirchliche Neuordnung im Reich nämlich durch Enea Silvio Piccolomini, den kennen wir dann später als Papst Pius II. Da wird jetzt nämlich von diesem ein Konkordat, welches kein Reichsgesetz darstellte, erlassen, welches umfassende Rechte für den Heiligen Stuhl gesichert hat. Und außerdem hat es auch dafür gesorgt, dass einige Bistümer in Laibach, Wien und Wiener Neustadt errichtet wurden.
Liebe Grüße nach Passau. Na, also weil eben Wien bzw. das Erzherzogtum Österreich ja vorher bischöflich von Passau aus betreut. Zur gleichen Zeit tut sich auch was in Ungarn, nämlich das ungarische Volk ist mit seinem König, dem Matthias Corvinus, unzufrieden, einem der legendären Könige, der auch sehr große Wirkung entfalten hat. Und darum wird der Friedrich dort zum Gegenkönig ernannt.
Und trotzdem, dass der Friedrich da jetzt zum Gegenkönig gewählt worden ist, hat er den Matthias Corvinus aufgrund der Verträge von Ödenburg anerkennen müssen und hat ihm somit im Jahr 1463 die ungarische Stephanskrone übertragen müssen.
Er hat dann im Endeffekt nur den Titel König von Ungarn behalten dürfen.
Und die beiden hat eigentlich zeitlang so eine gewisse Rivalität eigentlich verbunden. Und wie das da damals alles war mit Matthias Corvinus, mit den Aufständen und auch mit der Tochter von Friedrich, da sind wir in unserer Kunigunde-Folge näher drauf eingegangen. Die heißt nämlich Die Prinzessin vom Schlossberg.
Ja, genau. Also die Kunigunde war eben die Tochter von Friedrich III. Also wir haben das Ganze vom Friedrich und vom Matthias deshalb da jetzt eher detailliert in dieser Folge drinnen, weil das Ganze dann eben durchaus merkbare Spuren hinterlassen hat, die bis heute reichen. Und so war es eben beispielsweise auch, und das ist auch eine Sache, die vielleicht vielen eher unbekannt ist, ist, dass so ab den 1470ern die östlichen Teile der österreichischen Erblande der Habsburger eben durch Matthias Corvinus besetzt waren, der bis 1490 so aus der Wiener Hofburg aus regiert hat. Also viele Städte, die es bis heute gibt im Osten Österreichs, sind Gründungen von Matthias Corvinus eigentlich. So genau ins Detail müssen wir da nicht gehen. Was aber auf der Seite von Friedrich zu dieser Zeit war, ist, dass er seinen Hof nach Tirol verlagert, der eben schwer zu erobern war, klarerweise, weil Tirol liegt eben in den Alpen. Sehr gut geschützt.
Auch der Sohn von Friedrich, der Maximilian, wird dann in Tirol später noch eine wichtige Rolle spielen. Man muss sich nämlich vorstellen, dass Tirol nicht nur wegen dem großen Silberabbau von Bedeutung ist, sondern auch, dass die Bevölkerung dort sehr fromm und gläubig war und natürlich da auch dem Kaiser sehr ergeben war dadurch.
Und Tirol war natürlich geopolitisch von einer herausragenden Wichtigkeit, weil eben dort der Brenner liegt, der eben der wichtigste Übergang über die Alpen ist und die deutschen und italienischen Länder des Reiches miteinander verbindet. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die man noch bis heute in den Medien halt merkt, so diese Wichtigkeit des Brenners in der Transitfrage.
Ja.
Also man merkt, solche Dinge haben durch die natürlichen Gegebenheiten wirklich so eine jahrhundertübergreifende Wichtigkeit. Da kommst du halt schön durch beim Berg und das bleibt dann auch so.
Ja. Ja, währenddessen hat es auch im Reich immer wieder Aufstände gegeben, also teilweise in der Steiermark, durch die Osmanen und vieles weitere, da wollen wir jetzt nicht so arg ins Detail gehen. Wichtig ist aber, dass der Friedrich seinen Beinamen als Erzschlafmütze oft schon sehr gerecht wurde, muss man sagen, weil er bei vielen dieser Aufstände nur tatenlos zugesehen hat.
So Beinamen ist oft so ganz eine witzige Sache bei diversen Monarchen. Wir haben ja eh schon einige gehabt und werden jetzt nachher auch noch coole haben. Aber jetzt passiert was ganz, ganz Wichtiges, was nämlich die Geschichte der Habsburger und die Geschichte Europas sehr beeinflussen wird. Nämlich im Jahr 1473 trifft sich der Friedrich mit Karl dem Kühnen, dem Herzog von Burgund. Und da wurde eben die Verlobung von Friedrichs Sohn Maximilian mit der Maria von Burgund, die eben die Alleinerbin von Burgunds ist, eben verhandelt. Und Anna, erzähl uns, was ist Burgund? Warum ist das so wichtig?
Ja, man muss sich vorstellen, dass das Burgundische Reich sich über die Niederlande, Luxemburg, Lothringen, dem Elsass bis zu den Alpen hin erstreckt hat und dadurch eben sehr begehrenswert war. Es galt eben durch die Handelsleute von Flandern als unglaublich reich und als hochkultureller Ort. Also wirklich so die letzte Hochburg der höfischen Kultur und der Ritterlichkeit in einem Europa auf dem Weg in die Neuzeit. Also das alles hat dieses Burgund eben verkörpert und dadurch war es eben irrsinnig begehrenswert und hat auch sehr viele Interessenten angelockt, eben an dieser Maria von Burgund.
Ein bisschen ein Symbol für diese ritterliche Hochkultur, die dort noch lebt, ist auch der Orden vom Goldenen Vlies. Ein Ritterorden, man kennt ihn vielleicht, also die Collane, das goldene Band mit diesem, ja, ein bisschen, eigentlich schaut es ein bisschen tot aus, ne? Also, und ja, vorne hängt ihm so ein goldenes Widerfell halt dran. So, also am Hals eben das rote Band und vorn halt so in Gold dieses Widerfell, so ein totes Schaf, das da irgendwie dranhängt.
Der jetzt sich überhaupt nichts vorstellen kann, wie das ausschaut, für den haben wir sicher wieder ein schönes Bild vom Orden, ja, vom Goldenen Vlies auf unserer Instagram- und Facebook-Seite.
Ja, also man findet es auf ganz vielen Habsburger Porträts, um ganz viele Wappen herum, einen Orden gibt es bis heute.
Und eben dieses Burgund hätte jetzt eben eine Stärkung der Macht für den Friedrich bedeutet, logischerweise. Aber Karl der Kühne war halt auch nicht bereit, das so herzuschenken an den Maximilian und eben an den Friedrich. Der wollte nämlich eine Gegenleistung, die einen hohen Preis hatte. Nämlich wollte er Burgund zu einem Königreich erheben. Und somit wäre er, der Karl, dann selbst König geworden.
Aber der Friedrich hat einmal wieder abgewartet und es hat ihm gut getan, weil der Karl schlussendlich in einem Krieg eine Niederlage erlitten hat. Und 3 Jahre später kommt es dann eben zur Verlobung zwischen Maria und Maximilian.
Ja, und im Jahr 1477 fand dann eben die Vermählung von Maximilian und Maria von Burgund statt. Gleichzeitig ist es eben dadurch zu einem Ländergewinn für die Habsburger gekommen und gleichzeitig zu einer Feindschaft mit Frankreich. Da, wie ich schon vorher erwähnt habe, waren natürlich sehr viele scharf auf Burgund, so auch die Franzosen. Die wollten nämlich ihren französischen Thronfolger ebenfalls mit der mächtigen Maria von Burgund verheiraten.
Man muss auch dazu sagen, das Haus Burgund war ja eigentlich eine entfernte Nebenlinie des französischen Königshauses. 1486 wurde dann der Maximilian zum römisch-deutschen König gewählt. Maximilian kennt man vielleicht auch bis heute durch den Beinamen der letzte Ritter oder als Herkules Germanicus und durch Bauwerke, durch die er sich selbst schon zu Lebzeiten seinen eigenen Mythos und sein eigenes Andenken gebaut hat, beziehungsweise eben auch in Geschichten halt erstellt hat. Und ich meine, er war auch sonst ein relativ wichtiger Herrscher, weil in seiner Regierung wurde der Osten eben der österreichischen Erblande eben nach dem Tod von Matthias Corvinus eben wieder zurückerobert und der Maximilian führt auch eine Verwaltungsreform durch, wo eben diese Erbländer von einem klassischen Lehnsstaat so den ersten Schritt zu einem Beamtenstaat hin machen. Das ist vielleicht auch so eine Entwicklung, die wir bis heute noch spüren, die eben da ihren Ausgang gefunden hat.
Und auch sehr, sehr wichtig zu erwähnen ist die Heiratspolitik, die der Maximilian dann betrieben hat. die Tochter, nämlich der bald verstorbenen Maria von Burgund und ihm selbst, die Margarete von Österreich, die wir auch schon in einer Folge behandelt haben. Die Folge findet ihr unter dem Namen Kleine Königin, Große Regentin. Die hat nämlich zuerst den kastilischen Thronfolger aus dem Haus Trastamara geheiratet, der dann ebenso bald verstorben ist. Es kommt dann eben dazu, dass sie schließlich über ganz Europa hin heiratet und dort Erfahrungen und Verbindungen eben knüpft, das ihr schließlich ermöglicht, zu einer der wichtigsten Personen in Europa zu werden. Aber das könnt ihr alles genau in der Margarete-Folge nachhören.
Und jetzt kommt's. Ihr Bruder, also der Sohn von Maximilian, der Philipp der Schöne, ehelicht 1496 die Johanna von Kastilien, auch bekannt als Juana la Loca, Johanna die Wahnsinnige, eben die Schwester von Margarete, ihrem Mann.
Also da haben wir schon einmal eine Doppelhochzeit.
Ja, es war nicht gleichzeitig, dass die
geheiratet haben. Ja, aber es sind so die Geschwister so miteinander, also nicht miteinander, aber halt gegeneinander verheiratet worden.
Ja, und das ist eine sehr wichtige Ehe, weil die Johanna ist die Tochter der katholischen Könige. Da sind wir jetzt in Spanien. Also die katholischen Könige, das waren die Isabella I. von Kastilien und der Ferdinand II. Von Aragon. Beide eben aus unterschiedlichen Linien des Hauses Trastamara, die eben jeweils die großen, mächtigen Königreiche auf der Iberischen Halbinsel, also Kastilien und Aragon, mit ihren dazugehörigen Nebenländern regieren. Und die sind eben durch diese Ehe miteinander verbunden. Unter den beiden hat eben auch die sogenannte Rückeroberung Granadas im Süden des heutigen Spaniens stattgefunden, eben von den muslimischen Mauren. Und infolge davon eben auch die Inquisition in Spanien, Massenvertreibung der Juden und natürlich der spanische Kolonialismus hat da seinen Ausgang gefunden.
Man kennt ja da diese eine bekannte Szene, wo Christoph Kolumbus vor Isabella kniet und von ihr den Auftrag erhält, das zu machen, was er dann eben gemacht hat. Lustigerweise muss man sagen, hat die Isabella die Idee 3 Monate nach der Rückeroberung des Emirats von Granada geboren.
Also eigentlich so ganz spannend, ne, dass dann der Kolonialismus eigentlich so kurz nachher den Ausgang findet, nachdem eben von den Moslems das praktisch rückerobert worden ist, unter Anführungsstrichen. Ja.
Und genau. Ja, dieses Erbe, was uns jetzt der Domi erzählt hat, das Erbe der katholischen Könige, kommt jetzt nun an die Johanna, die inzwischen Königin Johanna die Erste ist. Und durch die Ehe mit dem Philipp kommt das eben alles auch an die Habsburger. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, dass die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches, also die österreichischen Erblande, die reichen burgundischen Länder, Spanien mit Sardinien, Sizilien, dem Kolonialreich und in naher Zukunft dann auch Ungarn und Böhmen mit ihren Ländern und sogar Portugal, das wird eben alles in einer Dynastie vereint.
Also wahrlich ein Reich, in dem die Sonne nie untergeht, wie das Sprichwort eben so schön sagt. Also das war jetzt dann wirklich der Aufstieg der Habsburger zur Weltmacht. Und man muss sagen, der Philipp stirbt sehr jung, die Johanna gilt ja als geisteskrank, darum eben der Beiname die Verrückte, und ist somit nicht regierungsfähig. Zwischenzeitlich macht es dann ihr Papa für sie, aber dieses Erbe kommt dann eben schließlich an den Sohn von den beiden, nämlich an den Kaiser Karl V. bei uns oder Carlos I., König von Spanien, der 1500 auf die Welt kommt.
Ja, rundherum politisch bei den Habsburgern ist im 16. Jahrhundert ja sehr, sehr viel passiert. Das ist ja auch die Zeit von Martin Luther und den Kampf gegen den Protestantismus. Und wir möchten aber an der Stelle noch einmal mehr in der Familienpolitik bleiben.
Das hätte ich gesagt, schauen wir uns in der nächsten Folge dann an. Hm? Der Karl hat jetzt einen jüngeren Bruder namens Ferdinand. Und wieso sind die Namen Karl und Ferdinand so spannend? Weil wir haben sie beide schon vorher gehört, jetzt in der Folge.
Also ja, Ferdinand kommt ja vom Ferdinand von Aragon. Der Ferdinand ist ja zuerst in Spanien aufgezogen worden, deswegen ist er da nach seinem Großvater benannt worden, während der Karl in Burgund durch die Margarete geprägt aufgezogen wurde, weshalb er eben nach seinem Großvater von der burgundischen Seite, dem Karl den Kühnen, benannt wurde.
Genau, also daher kommen die Namen und das sind ja Namen, die dann auch lange in der Habsburger Dynastie bleiben werden und bis zum Schluss weitergegeben werden. So. Und jetzt kommen wir zu was ganz Interessanten. Ihr habt es sicher schon einmal gehört, so von der spanischen Linie der Habsburger oder von der österreichischen Linie der Habsburger. Und das ist, was da jetzt entsteht. Nämlich, aufgrund der unterschiedlichen Erbrechte in Österreich auf der einen Seite und im Burgund, also was eben auch die habsburgischen Niederlande genannt wird, und Spanien, ist jetzt das Problem, dass ja, unterschiedliche Erbrechte dort eben sind und somit eben nicht nur dem Erstgeborenen, dem Karl, was zusteht, sondern auch dem Ferdinand eine Herrschaft zusteht.
Genauso sind eben die Reichsfürsten unglücklich, dass der Karl als ihr Kaiser eben so viel im Ausland unterwegs ist und nie anwesend ist. Deshalb wird dann der Kompromiss geschlossen, dass der Ferdinand in Vertretung von seinem Bruder Karl zum König des Reiches wird und dass er eben die österreichischen Länder erhalten wird, während die burgundischen und die spanischen Länder an die Nachfahren von Karl gehen wollen, nämlich an dessen Sohn Philipp.
Genau, und somit ist es eben vollbracht, die Aufteilung der Habsburger in eine spanische und eine österreichische Linie. Mit der Verlagerung von Ferdinand, seinem Schwerpunkt nach Österreich, kommt eben auch sehr viel spanische und niederländische adelige Gefolgschaft mit und so findet auch ein Kulturtransfer statt. Das Transferierte verschmilzt in Österreich und hat folglich eine eigene Entwicklung. Aber Bezeichnungen wie spanisches Hofzeremoniell oder spanische Hofreitschule bleiben aber wieder so eine Sache, die bis in die Gegenwart reicht.
Der gute Ferdinand ist aber natürlich davor vom Kaiser Maximilian I. Auch als Teil von dessen Heiratspolitik sehr gut verheiratet worden, nämlich im Zuge der Wiener Doppelhochzeit von 1515. Dabei wurden der Ferdinand und seine jüngere Schwester, die Maria, der Anna und dem späteren König Ludwig II. Von Böhmen und Ungarn aus dem Haus der Jagiellonen verheiratet worden.
Also wieder zwei Geschwister, die mit zwei Geschwistern verheiratet worden sind. Und jetzt passiert es eben, also klarerweise, die Anna wird somit Königin von Böhmen und Ungarn. Und jetzt ist es halt aber so, dass der König Ludwig stirbt 11 Jahre später. Die Königin Witwe Anna wird dann so Statthalterin der Niederlande, also in Burgund. Und so bringt die Anna, die eben den Ferdinand geheiratet hat, die Königreiche und Nebenländer Ungarns und Böhmen eben als Folge dieser Hochzeit an die Habsburger. Und das ist jetzt der Punkt, ab dem Ungarn und Böhmen mit seinen Nebenländern dauerhaft bei den Habsburgern bleiben wird, bis 1918. Also vorher haben sie ja schon da ein bisschen,
ein bisschen ja, ein bisschen nein.
genau, und ab da wird es jetzt bleiben, eben von 1526 bis 1918. Oder so sagt man zumindest, zu der Zeit waren ja auch Teile von Ungarn eben unter osmanischer Herrschaft. Ist auch so ein Konflikt, den wir in der nächsten Folge dann behandeln werden. Aber ja, das ist so ein wichtiger Punkt in der Geschichte der Habsburger. Und die Anna selbst war auch ziemlich cool und hat sich sehr gut mit Ferdinand
Ach
verstanden.
so, ich wollte schon Danke sagen.
Ja, also unsere Anna versteht sich auch sehr gut.
Ich bin auch sehr cool, natürlich.
Ja, natürlich. Also erzähle mal über deine Funktion als Königin hinaus, was du noch gemacht hast.
Na, das lasse ich dann doch der anderen Anna. Die war nämlich auch Vorsitzende des Hofrates und hatte 15 Kinder, die eine öffentliche Schule in Innsbruck besucht haben. Und aufgrund des Erbfolgerechts kommt es dann unter den Kindern und auch deren Nachkommen wieder zu einer weiteren Aufteilung.
Also genau, ja, wir haben vorher gehabt, eben diese Aufteilung in spanische und österreichische Linie, eben durch diese unterschiedlichen rechtlichen Sachen und eben jetzt durchs Reichsrecht wird diese österreichische Linie auch wieder aufgeteilt. Und was entsteht jetzt?
Eine kaiserliche Linie mit den Kaisern Rudolf II. Und Matthias, wo sich dann auch dieser bekannte Bruderzwist im Hause Habsburg abgespielt hat und dann ausgestorben ist. Dann gibt es die innerösterreichische Linie für Steiermark, Kärnten, Krain und das Küstenland.
Da kennt man vielleicht den Karl II. Oder die Maria Anna von Bayern, eben mit ihren Protestantengeschichten und so weiter.
Und diese Linie hat dann die Kaiserwürde folglich übernommen. Es gibt dann auch daneben eine Tiroler Linie für Tirol, Vorarlberg und Vorderösterreich, von welcher eben die letzte Erbin, die Claudia Felicitas von Österreich-Tirol, dann später den Kaiser Leopold I., der aus der innerösterreichischen Linie stammt, heiratet, wodurch dann die österreichische Linie wieder vereint wird.
Diese Aufspaltung zwischen den Linien führt dann wieder an diesem Punkt zusammen, aber das ist auch so eine Sache, die man noch merkt, wenn man in Österreich herumkommt, dass es da eben diese drei unterschiedlichen Linien gegeben hat, besonders jetzt im Stadtbild von Innsbruck, von Graz und so weiter. Und das Ganze bringt uns jetzt eigentlich zur nächsten Sache weiter, für die die Habsburger sehr bekannt sind, nämlich die Unzucht.
Stimmt.
Incest is Winzest ist mein persönlicher Leitsatz.
Ja, Tommy. Erzähl mal, was ist denn da so passiert?
Also zwischen den einzelnen Linien der Habsburger, da ist sehr schön gezästelt worden. Ein Paradebeispiel findet sie eben direkt bei den Kindern von Karl V. und Ferdinand I. Also die beiden sind wie gesagt Brüder. Und da ist es so, der Sohn von Ferdinand, der Kaiser Maximilian II., wird mit der Tochter vom Karl, der Maria de Austria, man kennt sie vielleicht als Statthalterin von Spanien, die eben in Abwesenheit von ihrem Vater dort die Regierung geführt hat, die werden verheiratet miteinander. Das ist schon ein bisschen grauslich, wenn wir uns ehrlich sind.
Also Cousine und Cousin.
Ihr ersten Grades.
Ja, um das noch so zu verdeutlichen.
Also stellt sich das vor, ihr heiratet das Kind vom Bruder von eurem Papa. So sind wir unterwegs da.
Ja, der Kreis schließt sich.
Ja, aber warum hat man das gemacht? Was hat sie das gebraucht?
Ja, das sieht man eben ganz gut am Beispiel von der Kaiserin Maria. Man hat sich eben den Einfluss aufeinander und Verständnis füreinander gesichert. Eben gerade, wenn man im geopolitischen Interesse manchmal rivalisiert war, wie zum Beispiel in der Italienpolitik. Manche Zugänge sind eben zurechtgerückt gefestigt worden, wie eben der firme Katholizismus. Außerdem hat man die familiäre Bande stark zusammengehalten.
Genau, und manche Habsburger, beispielsweise aus dem Reich, haben dann auch in Spanien eine Ausbildung genossen oder ja, so kleine Funktionen inne gehabt, wie der Wenzel von Österreich, der Großprior des Malteserordens in Kastilien war. Oder manchmal hat man sich dann eben auch die Statthalterschaft in den burgundischen Ländern eben aufgeteilt. Und was auch noch ganz wichtig ist, man sichert sich eben das Erbe, falls eine Linie aussterben sollte.
Selbstverständlich haben die Habsburger natürlich auch außerhalb der Familie geschickte Heiratspolitik betrieben. Ein Beispiel war Philipp II., der Sohn von Karl V., der mit der portugiesischen Erbprinzessin Maria Manuela verheiratet wurde. Nach deren Tod und der Erbfolgekrise in Portugal hat er dann aus ihrem Anspruch abgeleitet, Portugal zu annektieren und hat es dann in der Iberischen Union mit Spanien zusammengeführt, an deren Spitze dann die spanischen Habsburger Könige namens Philipp standen.
Also alle von 2 bis 4 hinauf. in der spanischen Zählung. Also die haben bis auf den letzten, dann haben alle Philipp geheißen.
Ja. Und danach hatte dann die 11 Jahre ältere Maria die erste von England geheiratet, die man heute vielleicht als Bloody Mary kennt, weil sie eine große Zahl von Protestanten in England hat verfolgen und hinrichten lassen, die aber kinderlos blieb und 4 Jahre später dann gestorben ist.
England ist dann natürlich eigenständig geblieben.
Nach dem Frieden von Cateau-Cambrésis heiratete er dann zur Absicherung die französische Prinzessin Elisabeth von Valois, die Tochter der französischen Regentin Katharina de Medici.
Da sind wir wieder bei der Bartholomäusnacht, also beim nächsten Massenmord an Protestanten. Also das war scheinbar sehr attraktiv damals.
Sehr blutig zugangen.
Und erst nach deren Ableben heiratete Philipp II. Dann die Anna von Österreich, die, und jetzt wird es wieder grauslich, die Tochter von den vorher angesprochenen Maximilian II. Und der Maria de Austria war. Also, wie muss ich das vorstellen im Stammbaum?
Ein Kreisel.
Ja.
Ich kenne mich nichts mehr aus.
Ja. Und daraus geht dann eben ein Sohn, eben der Philipp III. Vor. Dieser und der nächste Philipp heiraten dann wieder Frauen aus der österreichischen Linie, mit denen sie Kinder zeugen. Ja, wodurch dann der letzte Habsburger König von Spanien, der Karl II. Oder Carlos II., schon sehr deutliche Spuren des Inzest in Geist und Körper aufweist, in Form von Behinderungen eben, und eben keine Nachkommen mehr hervorbringen kann. Und wozu führt das jetzt?
Zum Spanischen Erbfolgekrieg,
ja.
In dem dann nicht nur die Nachfolge in Spanien, sondern auch das Kräftegleichgewicht von Europa von 1701 bis 1714 neu verhandelt wird.
Und dieser Erbfolgekrieg, ich sage euch, das war halt wirklich eine riesige Sache, wo halt halb Europa mitmischt. Das werden wir vielleicht in einer anderen Folge behandeln und jetzt nicht bei den Basics. Die Resultate davon sind aber Dinge, die man auch bis heute spürt. Aber gehen wir es einmal die wichtigsten im Detail durch. Eins davon ist einmal, dass aus der Nachkommenschaft über die weibliche Linie sich nicht der jüngere Habsburger Sohn aus Österreich, der Karl, der heißt auch wieder Karl, Karl der VI., vielleicht zur Verortung, das ist der Papa von der Maria Theresia, der legendären, durchsetzt. Also der setzt sich nicht durch, sondern eben der Philipp, Herzog von Anjou, aus dem französischen Königshaus der Bourbonen. Der ist der Enkel vom Sonnenkönig Ludwig XIV. Und der Marie-Thérèse d'Autriche, die eben die Schwester vom letzten spanischen Habsburger König Karl II. War. Also das war der so vom Inzest gezeichnet war. Und dadurch ist es so, dass eben Frankreich, das es schon seit Maximilian I. eigentlich nicht begeistert war, jetzt von den Habsburgern umzingelt zu sein, eben mit Spanien, Niederlanden und dem Heiligen Römischen Reich, eben jetzt Spanien bekommt.
Österreich geht aber auch nicht leer aus, sondern erhält die habsburgischen Niederlande, Neapel, Mailand und Sardinien.
Man spürt eben die Nachwirkungen bis heute, weil eben das Königshaus Bourbon-Anjou stellt eben mit Unterbrechungen bis heute die spanischen Monarchen, eben in der Nachfolge der spanischen Habsburger. Und die führen interessanterweise sogar bis heute Titel wie Erzherzog von Österreich.
Cool.
Schon witzig, ja? Genauso ist natürlich der Orden vom Goldenen Vlies auch bis heute gespalten in eine spanische Zunge der Bourbonen eben und eine österreichische Zunge der Habsburger. Gibt es beide bis heute. Und was eben auch ist, eine der komischen Sachen in Europa ist, dass Gibraltar beim Vereinigten Königreich ist. Das kommt auch noch als Resultat davon. Und ich habe auch schon Leute sagen gehört, dass der Konflikt um die katalanische Unabhängigkeit auch so einen historischen Ausgangspunkt eben darin findet, nachdem Barcelona der langwierige Stronghold von Karl war und die Katalanen eben sehr unzufrieden mit dem ersten Bourbonenkönig, eben dem Philipp V. waren. Also dass da das auch schon so einen gewissen Ausgangspunkt gefunden hat.
Ja, und damit kommen wir dann schon langsam zum Ende von dieser zweiten Basics-Folge. Natürlich haben wir nicht alles erwähnt, was man jetzt zur spanischen Politik von den Habsburgern hätte sagen können. Also wir haben beispielsweise die Unabhängigkeit der nördlichen niederländischen Provinzen als Republik der Vereinigten Niederlande unter dem Prinzen von Oranien gar nicht besprochen, beispielsweise.
Woraus dann eben das heutige Königreich der Niederlande hervorgeht. Also
Ja.
auch wieder so eine Sache, die
Ja.
bis heute geht. Oder ja, wir haben auch fast gar nicht über den spanischen oder portugiesischen Kolonialismus geredet, um die Welt oder was weiß ich, das aztekische Haus Montezuma, das dann in den spanischen Adel integriert worden ist oder solche Sachen,
Ja,
ne?
also da sind eigentlich gar keine Grenzen in Sicht. Aber wir hoffen zumindest, dass wir euch jetzt so einen groben dynastischen Rahmen geben konnten, wo sich jetzt dann eben diese Herrschaft der Habsburger hinbewegt hat über die Jahre.
Genau, also so, wir haben jetzt eben deshalb vom Friedrich bis daher gemacht, weil das eben so ganz viele Dinge zeigt, wie eben die Habsburger Herrschaft sich dann eben so ausgebreitet hat über Europa und über die Welt und da eben so, wie ich es eh schon jetzt öfters gesagt habe, da ganz viele Punkte sind, die halt dann noch einen Bezugspunkt in der Gegenwart haben oder einen Bezugspunkt haben, der bis in die Gegenwart reicht, was eben ganz wichtig ist fürs Verständnis eben dieser ganzen historischen Entwicklung, die da eben stattgefunden hat. Jetzt da so als Rahmen.
Ja.
Ja, und dafür haben wir eben diese Basics-Reihe.
Ja.
Das ist die Idee dahinter.
Ja, dann hoffen wir, dass wir euch jetzt nicht zu sehr mit den ganzen Namen und Beinamen und Zahlen und was weiß ich alles verwirrt haben, dass ihr trotzdem noch ein bisschen einen Durchblick habt, wer mit wem was und so weiter getan hat.
Ja, ich finde es insofern cool. Ich finde, es ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones.
Ja.
Also so, du hast halt einerseits so diese ganzen Länder und du hast halt andererseits so diese ganze menschliche, familiäre, sexuelle Komponente, die da halt hineinspielt und eben so eigentlich die Brücke ist, wo das eine zum anderen führt.
Ja.
Also so eigentlich ist ja alles, was wir jetzt da gehabt haben, oder fast alles, über Hochzeiten gemacht worden.
Ja.
Und daher kommt dann eben auch dieses Sprichwort, andere mögen Kriege führen,
Ja.
aber du glückliches
Ja,
Österreich, heirate.
heirate, ja.
Also das ist eben das Schöne daran.
Ja, interessant ist auch, dass diese ganzen Hochzeiten auch schon sehr viel vor der Maria Therese gegeben hat, weil ich glaube, viele verbinden eben diese ganzen politischen Hochzeiten eben nur mit der Maria Therese, aber da war jetzt eben ein sehr gutes Beispiel, dass das eben schon viel, viel früher damit begonnen hat und das eigentlich ja
Wir haben
auch.
es ja schon in der ersten Folge beim Rudolf dem Ersten
Ja.
gehabt, der dann seine Kinder verheiratet
Ja.
hat in die Familien der
Mit den
Kurfürsten.
Kurfürsten, ja. Na
Also,
gut.
das ist, was sie können, die Habsis.
Ja. Na, dann freuen wir uns und hoffentlich ihr auch uns auf die nächste Folge unseres Basic Specials.
Ja, also wir haben ja schon ein bisschen angeteased, was alles kommen wird. Osmanen, Protestantismus, dann wird es jetzt dann auch in Richtung Maria Theresia gehen, Josef II., Josephinismus, bis zu Maria Antoinette
Ja.
wird es
Und
gehen.
dann noch darüber hinaus, aber das ist dann
Das ist,
Teil der übernächsten Folge.
na, also wir machen vier Basic Specials.
Ja.
Und
Wir schauen
dann,
alles, dass wir alles unterbringen.
ja. Gut, dann danke fürs Zuhören auf alle Fälle
Ja. Wie
und
gesagt, Bilder findet ihr wieder auf Instagram, auf Facebook. Ihr könnt uns unter PayPal unterstützen. Wenn euch die Folge oder unser Podcast generell gefällt, das würde uns sehr freuen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Baba. Habsburger Basics Teil 2. A-E-I-O-U plus Ultra. Na, fuck. Warte. Nein, das war falsch. Warte, ich wollte jetzt gerade einen Joke rein. Jetzt habe ich die Stadt vergessen. Also, wir haben jetzt das Ganze so detailliert da drinnen, weil es eben eine Sache ist, die heute eher vergessen worden ist, ist, dass eben in den 1970ern oder ab den 1970ern der östliche Teil der österreichischen Erblande der Habsburger.
1970?
Da wird 19 gesagt.
Ja.
Ups, 1470. Das ist wieder so eine Sache, die eben bis in die Gegenwart reicht.
Hallo, kleine Fliege.
Soll ich das nochmal sagen? Ist der Satz zu kompliziert?
Nein, so kompliziert wäre der Wink geheiratet. Die Fliege nervt vor.
Soll ich den Krapfen raustun?
Ich glaube, sie ist dann trotzdem da. Ja, kann sie da drüben essen. Jetzt will sie wieder Saft.